ARD.
Kai Schmieding hier. Herzlich willkommen zu einer Folge, die wir zu einer Zeit bringen, in der gefühlt jeder Zweite sich eine Erkältung zugezogen hat. Merken Sie möglicherweise auch am Krankenstand auf Ihrer Arbeit. Ein unterschätzter Faktor, der bedingt, dass gerade so viele Menschen krank werden, ist neben diesem bescheidenen, kalt, nassen Oktober-Herbstwetter auch der allgegenwärtige Stress. Je mehr wir davon haben, desto weniger hat unser Immunsystem Eindringlingen entgegenzusetzen. Recht neue, aufschlussreiche Erkenntnisse zum Stress liefert uns das Buch, über das wir gleich sprechen. Ich freue mich über meinen Gast hier in Saarbrücken. Herzlich willkommen, Professor Dr. Eva Peters. Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Eva Peters forscht seit vielen Jahren zum Thema Stress. Sie ist Ärztin und verbindet in ihrer täglichen Arbeit drei Gebiete der Medizin, die Dermatologie, die Psychosomatik und die Psychoneuroimmunologie. Dafür ist sie habilitiert und Professorin, ein ganz junges Fach, über das wir später sicher noch mehr erfahren. Stress verstehen, wenn Körper und Psyche Alarm schlagen, das ist der Titel des Buches. Wir lernen, was da eigentlich genau im Körper vorgeht, wie schädlich das ist, wenn wir im Dauerstress sind. Wir lernen aber auch, dass unsere fast immer recht negative Sicht auf Stress der Sache nicht gerecht wird. Wunderbarer Satz aus dem Buch, Stress ist gut, solange er mich trainiert. Frau Peters, ist bei Ihnen noch alles in Ordnung in Sachen Erkältung, trotz Stress des Reisens nach Saarbrücken?
Ja, bislang habe ich es irgendwie geschafft, der aktuellen Erkältungswelle zu entgehen. Vielleicht hat das was mit gutem Stressmanagement zu tun.
Wie ist denn nun genau der Zusammenhang zu erklären, den wir immer schon geahnt haben? Dauerstress und Erkältung.
Dauerstress und Erkältung, das hat was damit zu tun, dass wir unter Dauerstress unsere üblichen Stressbotenstoffe, die managen, wie unser Körper mit der Umwelt umgeht und wie er so aufgestellt ist in der Welt und sich auch wehren kann gegen all die Sachen, die da von draußen reinrollen. Dauerstress macht etwas mit dieser Stressreaktion. Das heißt, die meisten Leute kennen ja so den Kernstressbotenstoff, den alle schon mal gehört haben, das Cortisol und auch das Adrenalin hat man schon mal gehört. Es gibt noch eine ganze Menge anderer Stressbotenstoffe, Neurotrophine, Neuropeptide heißen die. Wenn wir unter Dauerstress sind, dann kann der Körper in gewisser Sinne nicht mehr so richtig das Cortisol ausschütten. Das heißt, wenn ein neuer Stress daherkommt, dann kriegt er nur so einen kleinen Cortisolausstoß hin. Dafür ist das Adrenalin oft über die Maßen groß da. Und das sagt dem Immunsystem was. Also es ist nicht sozusagen einfach zu viel oder zu wenig an Stressbotenstoff, sondern was für ein Muster wird ausgeschüttet. Und dieses Muster informiert das Immunsystem, in was für einer Welt lebe ich denn gerade? Was für eine Art von Immunsystem brauche ich denn wahrscheinlich, um in der Situation gut klarzukommen? Und wenn wir Dauerstress haben, dann geht das Immunsystem aufgrund der Signale, die es da kriegt, davon aus, dass wir eigentlich sozusagen immer im selben Kämmerlein mit denselben Leuten, mit derselben Belastung da sitzen und uns auf nichts Neues einstellen müssen. Und eine Erkältung ist meistens was Neues.
Und der Dauerstress ist da eben nicht förderlich und die Menschen werden krank. Jetzt haben wir aber auch schon gelernt, Stress ist eigentlich was Positives, macht uns ja leistungsfähig. Also der Körper erkennt, ich bin hier in einer möglicherweise gefährlichen Situation, fährt bestimmte Systeme hoch, sei alert, pass dich an. Diese Botenstoffe, die da zusammenarbeiten, welche Funktion haben die Adrenalin und der andere?
Ja, also das Cortisol zum Beispiel, das ist ein Botenstoff, der macht sozusagen von Gehirn bis Haut alles, was der Körper braucht, um erstmal gut aufgestellt zu sein. Im Gehirn sorgt er dafür, dass ich relativ schmerzfrei durch die Welt gehe, dass ich sehr klar mir merken kann, was da passiert ist, aber ohne Worte. Also ich weiß sozusagen, in welchem Raum war das, was waren da für Gerüche drumherum, was für Gefahrensignale nimmt mein Unterbewusstes, wenn Sie so wollen, mit.
Sie schreiben, das Cortisol erspart uns das Denken.
Das erspart uns das Denken, wenn Sie so wollen.
Kapazität vom Gehirn weg.
Genau. Damit alles schön schnell gehen kann und auf Reflexebene, wenn Sie so wollen. Und das sagt gleichzeitig meinem Energiesystem Bescheid. Jetzt brauche ich Energie, also Zucker ins Blut bitte zum Beispiel. Es sagt aber auch gleichzeitig den Immunzellen, das Gegenteil von dem, was es unter chronischem Stress tut. Jetzt kommt wahrscheinlich was Neues von draußen rein, was du noch nicht kennst. Bring mal die Zellen des Immunsystems an den Start, die ganz unspezifisch was stört von draußen erkennen und eliminieren können. Zellen, die da dazugehören, nennt man zum Beispiel Makrophagen. Das sind die sogenannten Fresszellen. Zellen, die fressen einfach Zellen auf, die aussehen, als würden sie Schaden anrichten. Oder Mastzellen, die machen sogenannte Extracellular Traps zusammen mit den Granulozyten. Die fangen richtig mit Netzen Substanzen, die von draußen reinkommen, auf, ohne genau hinzugucken. Und das ist natürlich toll, dass das Stressreaktionssystem da so den ganzen Körper auf eine Linie bringt, weil wir brauchen ja vom Denken bis zur Immunantwort in dem Moment alles an der Front.
Das ist ein sehr gutes Programm, stammt womöglich aus einer Zeit, als der Säbelzahn, die um jede Ecke lauern konnte. Ich frage einfach mal, ist dieses Programm noch sinnvoll in einer Zeit, in der wir heute alle unsere Handys haben, den ganzen Tag kommen irgendwelche Teams-Nachrichten, irgendwelche neuen Meldungen, E-Mails. Also wir kriegen ständig neue Stressstöße. Ist dieses Programm in dieser Zeit nicht das Falsche?
Sinnvoll ist es sicherlich immer noch, nur stellt es uns nicht mehr auf eine Umwelt ein, in der wir leben. Ne? Also die Umwelt, in der wir leben, da gibt es ja gar nicht so viele neue Keime zum Beispiel. Und da gibt es gar nicht so viele von den Herausforderungen, auf die der Körper versucht, uns einzustellen. Also da gibt es auch nicht so viel zu wegzurennen, sondern meistens sitze ich ja an meinem Platz, wenn der Chef reinkommt und mich stresst und kann da gar nicht weg. Wenn ich gerade solitär spiele oder sowas, genau. Das heißt, ganz häufig ist es so, dass wir A, viel zu viel Stressstimulation haben. Ja, also wenn ich zum Beispiel auf die Social Media gucke, wie kurz da die Aufmerksamkeitsspanne ist, da geht es immer nur drauf, kurz mal eben das Cortisol auszuschütten, kurz mal eben das Adrenalin auszuschütten, kurz aber eben auch die Belohnungssysteme anzuschieben, wie das Dopamin, sozusagen ununterbrochen Zucker für den Geist und keine Pause dazwischen. Und das ist eigentlich auch ein Dauerstress.
Ist das möglicherweise vergleichbar damit, dass ich dauerhaft zum Beispiel sowas wie Ecstasy konsumieren würde, also eine schlimme Droge, wenn ich ständig unter diesem Stress stehe?
So kann man das nennen. Ne? Also und wenn ich ständig, also ne, was das Ecstasy macht, ist ja zum Beispiel Dopamin freischütten aus Reserven, die ich schon im Körper habe. Wenn ich das ständig freischütte, dann sind die Zellen, die das produzieren, irgendwann an ihrem Limit ihrer Produktionsmöglichkeiten und gehen schlicht und ergreifend an der Überproduktion und dem ganzen Stoffwechseldreck, den das produziert, ein. Das heißt, ich provoziere richtig, dass der Körper nachhaltig erschöpft ist im Sinne von Zellen sterben. Die Energiequellen, die Mitochondrien in den Zellen sterben und gehen kaputt. Und dann dauert Regeneration sehr lange. Ne? Also das ist das, was man unterschätzt beim Effekt vom Dauerstress ist. Wenn ich den Dauerstress abstelle, ist der nicht morgen vorbei und ist nicht morgen alles vorbei, was der bewirkt hat, sondern ich brauche ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis diese ganzen Prozesse überhaupt wieder ablaufbar sind oder abspielbar sind, weil eben wirklich Zellregeneration stattfinden muss.
Was ich in dem Buch noch interessant fand, für Menschen, die zum Beispiel unter Panikzuständen leiden, diese Hormone, die diesen Stress bedingen, die sind endlich. Also es ist gar nicht biologisch möglich, dass dieser Zustand eigentlich über einen längeren Zeitraum stattfinden könnte, so ein Panikzustand zum
Beispiel. Ganz genau. Ne? Also wenn ich Adrenalin ausschütte, dann habe ich erstmal alle meine Vorratskammern geleert. Das wird in Vesikeln in den Zellen gelagert, die dann ausgeschüttet werden ins System. Und dann muss erstmal wieder neue Synthese stattfinden, eine ganze Reihe biologischer Prozesse, biochemischer Prozesse muss ablaufen und die brauchen Zeit.
Wir hören eine erste Frage.
Es soll einen guten und einen schlechten Stress geben. Wie kann ich das als Laie verstehen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil letztlich gibt es keinen guten oder schlechten Stress. Es gibt nur die richtige Dosis an Stress, wenn Sie so wollen. Das heißt, ein Stress, bei dem Sie von vornherein merken, ja, da kann ich gar nicht mehr denken, da kann ich gar nicht mehr reagieren. Da macht mein Körper auch eine Reaktion, in der, da fühle ich mich buchstäblich in meiner Haut so richtig unwohl. Das Herz ratzt, ich krieg's nicht runter und so weiter. Das ist von vornherein ein zu großer Stress, ein zu großer akuter Stress. Aber der nachhaltige, den chronischen Stress, den merken Sie eigentlich daran, dass etwas, wie soll ich sagen, auch nachhaltigere Symptome entstehen. Also zum Beispiel merkt man es meistens als erstes daran, dass irgendwas mit dem Schlaf nicht passt. Man verwacht morgens zu früh auf, man kommt nur noch zerschlagen aus dem Bett, man ist eigentlich nach dem Schlafen nicht mehr erholt. Wenn Sie solche Symptome an sich feststellen, dann wissen Sie, da ist chronischer Stress im Verzug. Und an der Stelle muss man dann anfangen nachzudenken. Ne? Wo kommt das denn vielleicht her und was ist denn da noch? Habe ich irgendwie dauerhaft Schmerzen irgendwo? Gerate ich ständig in Konflikt mit anderen? Also man merkt eigentlich, dass sozusagen auf der ganzen Linie irgendwie was nicht stimmt, wenn man im chronischen Stress ist.
Kann dieser chronische negative Stress, will ich ihn mal nennen, auch dann mittelbar Faktor einer Depression auch sein, wenn ich die Dinge höre, die Sie da beschreiben?
Wenn Sie so wollen, ist die Depression das Ergebnis des Dauerstresses. Da sind Sie sozusagen schon in die Erschöpfung hineingeraten, wenn Sie in der Depression gelandet sind. Ein Stück weit kann man eine Depression sogar fast erklären als einen Schutzmechanismus. Ja? Also wenn wir eine Grippe haben, um ein simples Beispiel aus der immunologischen Schiene zu bringen, dann legen wir uns ins Bett und wollen mit niemandem so richtig reden. Das nennen wir Krankheitsverhalten. Da gibt es ganz viele Ähnlichkeiten zur Depression. Wenn Sie so wollen, ist das auch ein Schutzmechanismus der Seele, sich vor zu viel Belastung zu schützen und in der Erschöpfung erstmal überhaupt Regeneration wieder zuzulassen.
Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Also insofern könnte man ja sagen, das ist das Positive, dass die Evolution offenbar an diesem Zustand der Depression nicht gefunden hat. Aber warum Depression möglicherweise auch evolutionär weitergegeben wurde und eine Funktion hat.
Ganz genau. Sonst kann man sich das nicht erklären, wieso ein Drittel aller Menschen mindestens einmal im Leben eine klinisch relevante Depression hat. Also wenn was so häufig vorkommt, muss es auch irgendwas bringen.
also eine Art Schutzfunktion kann das sein. Was ist mit dieser schweren chronischen Erschöpfung, von der wir auch in der letzten Zeit oft lesen, Fatigue? Mhm. Ist das auch ein Produkt von dauerhaftem Stress?
Da ist die Forschung gerade sehr, sehr, sehr hart dran am Arbeiten, zu klären, wie wir Fatigue verstehen. Fatigue ist im Prinzip eigentlich ein Symptom, keine Krankheit, ne, sondern ein Symptom, das bei ganz vielen Dauerbelastungszuständen vorkommt. Das sehen wir bei depressiven Menschen, das sehen wir bei Menschen in der Krebsbehandlung, das sehen wir bei Menschen mit chronischen Entzündungen. Das ist eigentlich nichts Neues als Phänomen. Es kommt jetzt gerade wieder sehr in die Diskussion, weil wir dank Covid ja gelernt haben, schwere Infektionen können sehr nachhaltige Infekte haben. Und da wird die Grenze oft so schwierig, ne? Also was ist davon die biologische Seite und was ist die psychosoziale Seite? Was kommt dadurch zustande, dass mein Körper erschöpft ist und was kommt dadurch zustande, dass ich seelisch erschöpft bin, dadurch, dass ich eine chronische Erkrankung habe? Und da ist die Forschung gerade sehr hart am Arbeiten, das auseinanderzuklammern.
Da finde ich sehr beeindruckend, die Experimente, die Sie auch im Buch beschreiben, die man macht mit Tieren. Man kann diese Fatigue auslösen, sowohl mit einem bestimmten Stoff, der Entzündungen macht. Man kann diese Fatigue bei den Tieren aber auch auslösen, ja, indem man ihnen Stress bereitet, richtig?
So ist es, ganz genau. Also man kann zum Beispiel, also dieser Stoff heißt LPS, das ist ein Protein, das Bakterien in ihrer Membran haben. Und das kennt unser Körper schon so lange, dass er darauf mit einem, sag ich mal, Standardreaktionsprogramm reagiert. Also als wenn er einen Infekt hätte, ein Krankheitsverhalten löst das aus. Und da gibt es eine sehr schöne Studie von einer Kollegin aus Schweden, Julie Laslin, die das mal an Tieren auseinanderklamüsert hat. Ist ja mal so ein bisschen schwierig, macht man Tierexperimente oder nicht, aber so Ursache-Wirkungsfragen kann man denn in dem Kontext oft gut unterscheiden und das dann übertragen hat auf Menschen, die hat denen tatsächlich LPS gespritzt und dann geguckt, wie viele von diesen Leuten legen sich ins Bett mit Krankheitsverhalten und wie viele von denen erleben Symptome einer Depression. Und wie viele von denen haben dann wieder Entzündungsparameter im Blut, die sagen, da ist tatsächlich biologisch was im Gange. Und siehe da, alle legen sich ins Bett, aber es ist sozusagen ein Drittel hat ganz viel Entzündungswert im Blut und legt sich ins Bett. Ein Drittel hat beides, depressive Gefühle und Entzündungswerte, aber nicht so hohe Entzündungswerte. Und eine hat vor allen Dingen depressive Gefühle, aber kaum Entzündungsparameter und legt sich ins Bett. Also offensichtlich teilt sich die Menschheit da in unterschiedliche Reaktionsmuster, selbst wenn ich so einen ganz klaren biologischen Reiz setze.
Eva Peters ist unser Gast. Stress verstehen, wenn Körper und Psyche Alarm schlagen, ist der Titel ihres Buches. Wir hören eine nächste Frage.
Inwiefern kann Dauerstress als Auslöser von Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielen? Und können Sie etwas sagen über die Linderung der Symptome durch ein gezieltes Stressmanagement?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also Dauerstress prädestiniert oder macht vulnerabel, macht empfänglicher für Autoimmunerkrankungen. Und zwar deswegen, weil der Dauerstress, wie anfangs schon kurz erwähnt, die Immunantwort in eine ganz bestimmte Richtung lenkt. Nämlich in die Richtung, die wir als erlernte Immunität kennen. Erlernte Immunität heißt, das haben wir im Covid-Kontext eigentlich alle ganz gut gelernt, da werden Antikörper produziert und da gibt es sogenannte T-Zellen, die sich wehren können gegen Sachen, die von draußen raus reinkommen. Und wenn ich dieses Antwortmuster habe, macht der Körper leider auch öfter mal einen Fehler. Ja, also Antikörper werden nicht nur gegen Sachen, die von draußen reinkommen, Bakterien, Viren, Pilze gebildet, sondern aus Versehen auch mal, weil der Körper sozusagen auf Krawall gebürstet ist und bereit ist, mehr Antikörper auf Schadenssignale zu machen. Ausnahmsweise auch mal auf Stoffe, die eigentlich im Körper selbst schon drin sind und keine Gefahr darstellen.
Also wird mit der Schrotflinte quasi.
Mit der Schrotflinte wird geschossen, denn im Kontext von Entzündung passiert es ja, dass Gewebe kaputt geht. Das heißt, plötzlich werden Stoffe aus Zellen frei und für das Immunsystem sichtbar, die normalerweise im gesunden Gewebe nicht sichtbar sind. Und in diesem Kontext von Krawall denkt das Immunsystem, ach, das kommt nicht aus einer eigenen Zelle, sondern aus einer fremden Zelle, ist ebenso ein Gefahrensignalstoff, auf den ich reagieren muss und macht Antikörper dagegen. Das heißt, Entzündung produziert eigentlich immer die Gefahr, dass wir auch Autoantikörper produzieren und damit auch Autoimmunerkrankungen produzieren. Mhm. Und da gab es ja noch eine zweite Frage
mit dem
dazu,
Management, ne? Stressmanagement,
das Wort hilft das, wenn ich die Autoimmunerkrankung schon habe, wenn das Kind also sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist, kann ich dann mit Stressreduktion denn überhaupt noch was erreichen? Und da muss man ganz klar sagen, mit Stressreduktion kann ich am meisten in der Präventionsphase, also bevor es überhaupt in den Brunnen fällt, das Kind erreichen. Aber ich kann natürlich eine ganze Menge durchaus auch noch erreichen, wenn das Kind schon im Brunnen liegt. Ich kann tatsächlich ein Stück weit zurückfahren, die Überempfindlichkeit des Immunsystems durch Entspannung. Da gibt es inzwischen sogar sogenannte Meta-Analysen. Das ist so eine medizinische Methode, mit der man ganz viele verschiedene Studien zusammenfasst und dann guckt, im Schnitt sagen die eigentlich alle das Gleiche. Und sogar in Meta-Analysen kann das inzwischen gezeigt werden, dass ob sie Yoga, Entspannungsmeditation, Verhaltenstherapie, was auch immer untersucht wurde, machen, wenn sie das nachhaltig genug machen, also das heißt so, dass es auch wirkt, dann kriegen sie auch wenn dann man mal ins Immunsystem guckt, was viele dieser Studien leider nicht tun, die auf dem Gebiet gemacht werden, wenn man ins Immunsystem guckt, kriegt man auch eine Harmonisierung, eine Normalisierung der Immunantwort damit ein Stück weit erreicht.
Also man kann es irgendwie auch trainieren, dann damit umzugehen.
So ist es.
Jetzt sprachen wir eben von Immunsystem, da sprach der Hörer davon. Sie sind ja auch Dermatologin und beschäftigen sich besonders mit der Haut. Auch bei der Haut ist das ja zu beobachten, schreiben Sie im Buch. Inwiefern macht denn Dauerstress die Haut wirklich auch buchstäblich durchlässiger?
Ja, das ist ganz spannend. Also wir haben ja, wenn wir uns die Haut angucken, etwas, was wir Barriere nennen. Also sozusagen eine Ziegelsteinmauer gegenüber der Umwelt, die erstmal ganz grob sieht, was bleibt drin, was geht raus. Diese Mauer wird gebildet aus den sogenannten Keratinozyten. Das sind die Zellen, die machen die oberste Schicht und die sind ganz schön miteinander verklebt mit einer Art Mörtel, den man zum Beispiel Tight Junctions nennt. Das sind Proteine, die die Zellen zusammenhalten. Und wenn wir Stress haben, weichen diese Zellen physisch richtig auseinander. Weniger von diesen Proteinen sind an der Grenze zwischen den Zellen zu sehen. Die Zellen halten viel weniger gut zusammen. Und das heißt, es kann viel mehr an Schadstoffen von draußen reinkommen. Also literally wird unsere Haut dünn wie ein Sieb.
Buchstäblich, ja. Und lässt dann mehr Stoffe durch zum Beispiel.
Lässt mehr Stoffe Bakterien durch, lässt auch mehr Stoffe raus.
Anna hat uns geschrieben, im Grunde ist Stress doch ein überlebenswichtiges Geschehen und eine natürliche Reaktion des Körpers. Inwieweit hängt die verhängnisvolle Wirkung durch unbewältigten Stress von der persönlichen Wahrnehmung ab? Wo mancher sich überfordert fühlt, blüht ein anderer erst recht auf. Der Beitrag von Anne aus Nalbach.
Ja, das ist eine ganz schöne Frage, weil der nämlich genau den Finger in die richtige Wunde legt, nämlich erstmal festzustellen, Stress ist doch gar nicht per se was Schlechtes, sondern erstmal ein sehr gesundes Reaktionsmuster unseres Körpers, das uns überhaupt erlaubt zu leben und morgens aus dem Bett zu kommen und den Tag zu bewältigen. Und sie hat völlig recht, da gibt es offenbar Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen. Man hat so in den 80er Jahren gedacht, es gibt so richtig Persönlichkeiten, die dann prädestinieren für bestimmte schlechte Reaktionen, die Krebspersönlichkeit, die Neurodermitis-Persönlichkeit. Davon ist man ziemlich abgekommen. Weil es, man kann eigentlich nur sagen, wieder, ne, Dosis ist Wirkung. Es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch krank gemacht werden kann durch Stress, wenn er nur intensiv genug ist. Aber es ist tatsächlich auch so, dass der eine oder andere eine bessere Stressresilienz von vornherein mitbringt. Die kann genetisch bedingt sein. Also ich kann von vornherein Gene haben, die es mir erlauben, die Stressreaktion effizienter ablaufen zu lassen als andere Leute. Die kann epigenetisch bedingt sein. Das heißt, diese Gene, die ich für die Stressreaktion brauche, die können durch die Erfahrungen, die ich von der Geburt an und sogar schon vor der Geburt mache, so verändert sein, dass ich mich auf eine andere Umwelt einrichte, als meine Mutter oder mein Vater das zum Beispiel waren. Mhm. Und die können aber auch natürlich durch die ganzen psychosozialen Umstände bedingt sein, die mich prägen und die mir erlauben, auf den Stress zu reagieren.
Also auch da eine Mischung aus Nature und
Ganz Nurture. Genau, und Nurture.
Kann man das sagen, wie sich das auswirkt, wenn meine Mutter zum Beispiel in einer extrem stressigen Situation war? Daraus könnte sich ja entweder ergeben, sage ich jetzt mal als Laie, ich werde auch ein extrem gestresster Mensch oder ich könnte auch die Vermutung haben, ich bin gestählt. Mir kann Stress nichts anhaben.
Ja, das ist so eine ganz diffizile Frage. Ne? Also ich bin zum Beispiel, als Psychotherapeutin bin ich ja auch psychodynamisch groß geworden. Und wir kennen ja alle die Freud'sche Hypothese, dass Mama quasi alles schuld ist. Und ich bin ja nun mal eine Frau, ich habe Kinder. Ich war dann ganz froh, dass wir so ein bisschen uns von dieser Theorie weg entfernt haben und auch die Väter in die Verantwortung gekommen sind und irgendwie was mit dem Nachwuchs zu tun haben. Jetzt hat die Biologie uns da wieder so einiges gezeigt. Also wenn in der Schwangerschaft schon Stress auftritt, sowohl psychosozialer Stress als auch Infektionsstress, dann ist es tatsächlich so, dass die Kinder dieser entsprechenden gestressten Mütter eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen zu entwickeln oder eine Neurodermitis oder Asthma zu entwickeln oder sogar eine Krebserkrankung. Das heißt, da gibt es eben epigenetische Prägung in der Schwangerschaft schon, die etwas damit macht, wie meine HPA-Achse, also diese Achse, entlang der das Cortisol ausgeschüttet wird, auf das Cortisol reagieren kann. Im Gehirn gibt es nämlich einen Rezeptor dafür, den Glukokortikoid-Rezeptor. Und immer wenn ich Cortisol ausstresse, dann habe ich ausschütte, dann habe ich eigentlich den Abschalteschalter schon mit dabei. Das heißt, die Reaktion kann ja nicht endlos weiterlaufen, sondern ne, Stressreaktion muss eigentlich auch sofort ein Stoppsignal mit haben. Das heißt, wenn ich Cortisol ausschütte, kommt das direkt wieder zurück ins Gehirn und schaltet an diesem Schalter die Stressreaktion wieder ab. Und Epigenetik kann dazu führen, dass dieser Rezeptor auf das Cortisol nicht so gut reagiert. Das heißt, dass ich schon in der Schwangerschaft als Kind darauf eingestellt werde, ich komme wahrscheinlich in eine Umwelt, in der passiert häufiger Stress, dann muss ich schneller eine Stressreaktion und länger ablaufen lassen. Und das macht dann mehr Fehler.
Und das bedeutet, dass auch im Rest meines Lebens, wenn ich dann Stresssituationen habe, dass dann immer, laienhaft gesprochen, zu viel Cortisol zu lange ausgeschüttet wird.
So ist
weil
es
ich das irgendwann mal, weil das epigenetisch
weil eingeschaltet. Weil ich so programmiert worden bin, ganz genau, ja. Epigenetisch programmiert worden bin. Und auch dann zu viel Noradrenalin und zu viel Neuropeptide, die zum Beispiel aus den Nervenfasern in der Haut freigesetzt werden. Aber das Rad ist umkehrbar. Also wenn Sie zum Beispiel das Glück haben, in einer Umgebung aufzuwachsen, die den Stress gut moderiert und managt, wo nicht weiter Stress stattfindet, wo gute Beziehungen auch vielleicht zu anderen Personen, nicht nur den Eltern, die den Stress mit ausgelöst haben, da sind, dann ist eine ganze Menge davon wieder rückgängig machbar. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass Mama ist alles schuld und für ewig und drei Tage, sondern wir können das verändern. Wir haben da auch therapeutische Möglichkeiten, Einfluss drauf zu nehmen.
Es geht ja nicht nur um Mama, ne? Es geht ja auch um mögliche Muster, die ich vielleicht in der Kindheit gelernt habe. Also vielleicht Erfahrungen, wo man die Kontrolle verloren hat. Also Muster, von denen man vielleicht auch nicht ahnt, dass die einen bis heute prägen. Können die auch eine Rolle spielen?
Ganz genau. Ne? Da sind natürlich sehr viele Reaktionsmuster. Ne? Wir lernen ja sozusagen effizient mit der Welt umzugehen. Das heißt, nicht jedes Mal drei Stunden nachzudenken, wie reagiere ich, sondern manches lernen wir sozusagen automatisch ablaufen zu lassen. Und das ist uns oft gar nicht so klar, was das für automatische Abläufe sind. Die spielen eine große Rolle dabei.
Wir hören eine nächste Frage.
Bei chronischem Stress kommt es ja zu einer Verschiebung im Hormonhaushalt, gerade auch mit dem Cortisol. Und meine Frage wäre, wie lange dauert es, bis sich das Immunsystem auf den ursprünglichen Normalzustand wieder eingependelt hat?
Ja, so super genau können wir das nicht sagen, sozusagen auf den Tag und auf die Stunde genau, weil viele von den Studien, die zu dem Thema gemacht worden sind, vor allen Dingen sich erstmal angucken, wie fällt das Kind in den Brunnen und nicht, wie holen wir es wieder raus. Aber man kann im Schnitt sagen, für einen Menschen gilt wahrscheinlich, dass wenn wir nachhaltige chronische Stresseffekte haben, wo die HPA-Achse in ihrer Funktion richtig sichtbar eingeschränkt ist, wo das Nervensystem peripher sich auch richtig plastisch verändert hat, da geht das nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es dauert ein halbes Jahr, ein Jahr, manchmal anderthalb Jahre, bis ich wieder auf einen guten, man kann nicht sagen Ausgangszustand. Ne? Wir haben immer so die Idee, wir können Homöostase wiederherstellen, also komplett wieder so werden, wie wir mit 16 waren. Das klappt nicht, aber wo man wieder auf einen guten Zustand kommt, das nennt man dann Allostase, der es uns erlaubt, gut zu leben. Und das ist eigentlich das, worum es ankommt.
Eva Peters ist heute unser Gast. Ihr Buch trägt den Titel Stress verstehen, wenn Körper und Psyche Alarm schlagen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was uns prägen kann, über die epigenetische Seite, über die genetische Seite. Was ist mit Traumata? Lassen Sie uns da noch mal ein bisschen bleiben. Inwiefern wird durch Traumata, die einem geschehen, die Funktionsweise unseres Gehirns geformt und möglicherweise auch vererbt?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich zurzeit viele stellen. Ne? Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir jetzt in der dritten, vierten Generation nach einem sehr, sehr großen Trauma in diesem Land uns befinden und überhaupt erst anfangen zu begreifen, was das eigentlich langfristig alles für Folgen hat und hatte. Trauma ist, wenn Sie so wollen, der maximal akute Stress. Ne? Also schlimmer geht's nicht. Wenn wir Traumata erleben, die wir nicht bewältigen können, ist ja Gott sei Dank nicht so, dass jeder, der ein Trauma erlebt, auch davon Schaden davon trägt, sondern nur ein Teil der Menschen, die das erleben, tragen einen Schaden davon. Aber wenn das passiert, wenn wir Schaden davon tragen, dann zeigt er sich eben nicht nur in einem veränderten Verhalten und Erleben, sondern der zeigt sich auch tatsächlich in der Biologie. Und da sprechen wir eben genau über diese epigenetischen Veränderungen. Der Körper richtet sich richtig darauf ein, dass die Welt, in der dieser Mensch lebt, einer ist, wo ständig was Schlimmes passieren kann. Und dadurch kommt es eben zu diesen Veränderungen in der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse und der Cortisolausschüttung, aber auch ganz wichtig in einem anderen Botenstoff, einem sogenannten Neurotrophin. Das nennt sich Brain-Derived Neurotrophic Factor. Das ist ein Stoff, der sorgt für neuronale Plastizität, also dass die Nerven sich ständig anpassen können im Gehirn und auch im übrigen Körper an die Umwelt, in der wir leben. Und der wird zu wenig ausgeschüttet. Das heißt, wir verlernen ein Stück weit zu lernen, wie wir in der jetzt tatsächlich vorhandenen Umwelt uns aufstellen. Und das ist das größte Problem bei der posttraumatischen Belastungsstörung dann auch, dass das kein Prozess ist, der von heute auf morgen rückgängig machbar ist.
Sprechen Sie etwas langsamer. Das heißt, wenn ich mir das so vorstelle, die Zelle gibt die durch Traumata erworbene genetische Veränderung, ihr Epigenom auch an mögliche Tochterzellen weiter in diesem Prozess?
Ja, wobei das nicht 100% passiert, Gott sei Dank. Also immer dann, wenn eine Eizelle darauf vorbereitet wird, an die nächste Generation weitergegeben zu werden, dann wird sozusagen erstmal das ganze Genom, alle Gene werden sauber gemacht, gebügelt. Die epigenetischen Veränderungen darauf werden, so gut es geht, wieder entfernt. Aber das klappt eben nicht zu 100%. Das haben wir bei den ganzen wunderbaren Klonexperimenten gelernt, ne? Also selbst Dolly, das Klonschaf, war nicht exakt wie ihre Mutter, sondern ist viel schneller gealtert. Das heißt, so einige von den epigenetischen Veränderungen, vor allen Dingen, wenn sie nicht nur das Genom im Zellkern betreffen, sondern eben auch die Gene, die in den Energieproduzenten unserer Zelle, den Mitochondrien, drin sind, dann ist das was, was tatsächlich auch an die nächste Generation und nicht nur an die nächste, sondern auch die übernächste, also bis jetzt wissen wir ungefähr 4 Generationen weit, gehen die biologischen Effekte, die epigenetisch weitergetragen werden können.
Es ist aber so, das muss nicht so sein, dass das weitergegeben wird. Also wir haben auch eine Chance, dass es nicht weitergegeben wird.
Ganz genau, wir haben eine Chance, dass es nicht weitergegeben wird. Und wir haben auch eine Chance, dass der Körper diese epigenetischen Veränderungen aktiv rückgängig macht, wenn er feststellt, wenn er die Signale kriegt, du lebst jetzt eigentlich gar nicht mehr in so einer gefahrträchtigen Umwelt. Deswegen sind sozusagen die guten Beziehungen so wichtig, sind die stressfreien Aufwachsmöglichkeiten so wichtig, weil das alles nicht in Stein gemeißelt ist.
Sind das also die guten Beziehungen in erster Linie, mit denen man das regeln und behandeln kann? Oder muss man möglicherweise auch an andere Sachen denken, an eine Therapie oder auch an eine medikamentöse Behandlung?
Wenn Sie so wollen, ist ja die Therapie eine Form der Beziehung, die es uns erlaubt, in einem ganz sicheren Rahmen neue Erfahrungen zu machen, die Psychotherapie, ganz genau. Ne? Im Prinzip ist das sozusagen die Idealform der Beziehung im Reagenzglas, an der ich eben ganz viel, was vielleicht in meinem sonstigen Beziehungsumfeld nicht zur Verfügung steht, lernen und besser machen kann. Wir versuchen mit vielen, vielen Mitteln pharmakologisch da gezielt hineinzugreifen. Bis jetzt haben wir noch keinen optimalen pharmakologischen Cocktail. Also selbst bei den Antidepressiva, die wir ja schon lange, lange kennen, wissen wir, dass die nur bedingt helfen und auch nur bei schwerer, zum Beispiel Depression, die Antidepressiva tatsächlich das Mittel der Wahl sind, sondern tatsächlich bei dem viel häufiger vorkommenden mittelgradigen und leichten Depressionen die Psychotherapie mindestens genauso potent ist wie die Pharmakotherapie.
Martin Rees hat uns geschrieben, ob im Netz oder in der Buchhaltung zum Thema Stress gibt es reichlich Literatur. Hinter dem Thema eröffnet sich ein ganz neuer Kosmos der Beratung, Schulung, Prävention und Diagnostik bis zur Therapie. Ist das Thema Stress nicht nur ein Problem für die Leistungsfähigkeit, sondern auch ein enormer Anschubfaktor für ein Business? Fast könnte man denken, dass was nicht stimmt, wenn man keinen Stress hat, schreibt Martin Rees.
Ja, das ist eine ganz wunderbare Frage, denn natürlich, klar, mit der Angst lässt sich unheimlich viel verkaufen. Und wir kommen hier tatsächlich beim Thema Stress oft in ein ethisches Dilemma. Wenn der Stress tatsächlich dafür verantwortlich sein kann, dass ich eine chronische Erkrankung entwickle oder dass die schlechter wird, dass ich Diabetes entwickle, dass ich sogar Krebs vielleicht kriege, dann passiert oft so dieser Umkehrschluss, na, dann bist du doch auch schuld daran, dann bist du auch selbst dafür verantwortlich, dass das passiert ist. Und dieser Umkehrschluss, da muss man mal gleich den Riegel davor schieben, ja, wenn wir alle Stressoren in unserem Leben so kontrollieren könnten, dass wir immer gesund leben können, wunderbar. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der das schafft, aus guten Gründen, weil das sehr viele Faktoren sind, die wir da gleichzeitig kontrollieren können müssten. Und viele davon können wir gar nicht kontrollieren. Was in unserer Umwelt passiert, das haben wir nicht mal alles im Griff. Und was da politisch passiert, auch nicht. Das heißt, hier muss man natürlich ganz genau hingucken, was macht eigentlich die Industrie aus diesem Thema. Also besonders schön finde ich dann eben, wenn dann ganz viele Apps und digitale Geräte verkauft werden mit dem Argument, hier, da hast du was Schönes zum Entspannen. Ich weiß noch, meine Tochter hat da mal so eine tolle Uhr gekriegt, ne, die alle möglichen Sachen kann. Und dann kam sie irgendwie nach 3 Tagen bei mir an und sagt, Mama, wie stelle ich das ab? Ja, was denn? Ja, diese Sache mit dem, ich soll hier dauernd atmen, um mich zu entspannen, das stresst mich total. Und das fand ich also herrlich.
So also als letztlich Beispiel. Auch Selbstoptimierung ist ja dann, ist ja kein Entstressen, sondern Selbstoptimierung.
Genau,
also
wenn das zum Job wird, ne, und zum Leistungsdruck, hast du heute schon meditiert, ja, dann wird die Meditation zum Stress. Also an der Stelle muss man eben ganz genau hingucken, wer will denn da von mir, dass ich jetzt zack entspanne und was soll ich dafür zahlen? Ja, in der Regel hat das wenig mit der tatsächlichen Entspannung zu tun.
Was der Hörer anspricht, ist ja auch so ein bisschen die kulturelle Dimension oder die Dimension, wie sprechen wir eigentlich über Stress? Und da kann man ja schon beobachten, dass es jetzt eigentlich zum guten Ton gehört, dass man eigentlich einander so in der Arbeitswelt eher lieber erzählt, ich bin sehr gestresst. Wenn einer dem anderen jetzt erzählen würde, ich habe gar keinen Stress, das wäre ja sozial gar nicht erwünscht. Ist doch so.
Ja, absolut.
Und man spricht ja auch lieber über Stress, als darüber, dass man möglicherweise seelische Probleme hat.
Ganz genau. Und Sie haben es gerade schon so schön formuliert, ne? Seelische Probleme, sagen wir dann gerne. Und Depression
ist auch schon euphemistisch.
Ist auch schon euphemistisch, denn eine Depression ist kein Problem, sondern eine Erkrankung. Die hat eine Ziffer im Katalog aller Erkrankungen und die wird von Krankenkassen bezahlt in der Behandlung. Ne? Also das ist kein Problem, behandle ich nicht als Arzt oder als Ärztin. Also das ist schon genau das Thema, dass wir natürlich bei den psychischen Erkrankungen und den wirklich schweren Folgen psychischer Belastung auch sehr das Thema Stigmatisierung im Raum stehen haben. Und Stress ist irgendwie nicht stigmatisierend, ne? Sondern Stress ist ja hoffähig, sage ich jetzt mal. Stress hat jeder.
Hat sogar Sozialprestige möglicherweise.
Ganz genau. Wenn ich gar keinen Stress habe, heißt es wohl auch, ich sitze sozusagen als Couchpotato auf dem Sofa und mache nichts. Und an der Stelle wird das natürlich ganz spannend, sich anzugucken, wo ist die richtige Dosis an Stress und was verkaufe ich nach draußen und was habe ich tatsächlich an Stress.
Im Buch schreiben Sie auch über die Karriere des Wortes Stress. Also die ist ja offenbar kulturübergreifend und das wird in allen Sprachen so buchstabiert, habe ich das richtig verstanden?
Stress, ganz genau. Ja, das ist wirklich drollig. Das Wort war vorher ja ein Wort, das in der Physik eigentlich nur benutzt worden ist. Ne? Als Beschreibung dafür, was passiert mit einem Gegenstand, wenn ich den ordentlich ziehe oder drücke. Und der Hans Selye, der Vater der Stressforschung, wenn Sie so wollen, der hat, als er festgestellt hat, was mit dem Cortisol passiert, wenn wir Stress haben, nach einem Wort gesucht, mit dem er das beschreiben kann. Einen schönen Stichwort. Der hat dann später irgendwann mal gesagt, ich hätte lieber Strain, Belastung eben, nehmen sollen als Stress. Dann wäre klarer geworden, was ich damit eigentlich meine. Aber ich habe nun mal das Wort Stress genommen und der hat 1950 ein 1000 Seiten starkes Buch veröffentlicht. Das hatte schlicht diesen Titel und hat diese ganzen Experimente beschrieben. Und seitdem haben wir diesen Begriff und seitdem wird er genutzt. Und deswegen wird selbst im arabischen Kontext oder im asiatischen Kontext Stress, Stress, geschrieben.
Also Stress wurde erstmals in den 50er Jahren richtig definiert.
Ganz genau. Also ab 36 hat er mit diesen Forschungen angefangen und publiziert dazu. Und 1950 ist das Wort geprägt worden. Ja.
Wir hören eine nächste Frage.
Gibt es einen Effekt, dass man während einer Phase mit stressiger Arbeit sich sagt, du darfst jetzt nicht krank werden und in dem Moment, wo man in ein Frei kommt, dann krank wird und dabei das Gefühl hat, jetzt hast du Zeit, krank zu werden, jetzt darfst du krank werden. Gibt es diesen Effekt oder ist das Einbildung?
Als Laie würde ich sagen, ja. Was sagt die Expertin?
Na klar gibt es diesen Effekt. Der ist überhaupt gar keine Einbildung. Sie sind sowieso Ihr bester Diagnostiker selbst. Sie wissen am besten, was mit Ihnen passiert. Und Sie haben vollkommen recht mit diesem Eindruck. Was da nämlich passiert ist, zwei Arten von Stress überlagern einander. Also Sie sind im Prinzip in der Situation, die Sie gerade beschrieben haben, im Dauerstress plus die ganze Zeit akuten Stress dazu. Und der akute Stress balanciert ein Stück weit aus, was der Dauerstress mit Ihrem Immunsystem macht. Und deswegen bleiben Sie gut abwehrfähig in dieser Zeit, wo Sie auch noch akuten Stress haben. Wenn der akute Stress dann wegfällt, dann sehen Sie die Folgen von dem Dauerstress, den Sie gleichzeitig gehabt haben. Das heißt, dann sind Sie plötzlich in dieser Situation, wo das Immunsystem denkt, da kommt nichts Neues von draußen rein und Sie fahren diese Immunantwort, die Sie dafür brauchen, runter und der Infekt kommt. Und wenn Sie dann denken, jetzt habe ich Zeit zum Krankwerden, dann ist das super, dann haben Sie eigentlich schon den ersten Schritt in die Therapie dieser Situation gemacht. Sie erlauben Ihrem Körper die Symptome zu haben, die er dann hat und gehen damit auch ganz bewusst in die Entspannung und in die Ausruhphase hinein. Und das beschleunigt das Erholen ganz enorm.
Hängt das denn auch mit dem Immunsystem zusammen, dass wenn ich im Dauerstress bin, dass einerseits das Immunsystem ja auch dann die ganze Zeit alert ist und dann der Erkältung deswegen keine Chance gibt?
Ganz genau. Ne? Sie haben also sozusagen beide Arme der Immunantwort, die angeborene und die erlernte, gleichzeitig am Start durch diese Überlagerung der beiden Signale. Und erst wenn dann eins wegfällt, wird klar, dass sie im Dauerstress waren und das andere Signal beginnt zu überwiegen.
Es gibt eine sehr interessante Verbindung von Essen und Stress. Sie beschreiben das sehr plastisch im Buch. Also der Steinzeitmensch hat früher aufgeputscht durch Adrenalin sich irgendwas Essbares besorgt. Das musste er dann jagen. Das war möglicherweise auch eine gefährliche Situation. Dann war er erfolgreich. Dann war er entspannt. habe ich alles bei Ihnen gelernt, hatte ein gutes Gefühl. Wo kommt jetzt die Verbindung zum Essen, die bis heute uns prägt?
Ja, das ist ja irgendwie ganz klar, dass Hunger haben oder beziehungsweise Nahrung brauchen einer der größten Stressoren ist, die wir so haben können. Denn ohne Essen können wir ja nicht überleben. Das heißt, immer dann, wenn mein Blutzucker fällt, wenn keine Reserve mehr da ist, dann schüttet mein Körper Adrenalin und Cortisol aus. Und das ist auch ein Signal für geh mal auf die Suche. Also nicht nur jagen, sondern auch die Beeren sammeln, bringen mich ja in die Außenwelt und bringen mich da in die Gefahr, mich immer mal irgendwie zu verletzen, mit neuen Keimen in Kontakt zu kommen. Das heißt, Hunger ist sozusagen das Stressreaktionsmuster schlechthin. Und wann ist das vorbei, diese Situation mit dem Hunger? Ist klar, wenn ich Kalorien zu mir genommen habe. Und welche Kalorien nimmt mein Körper am schnellsten wahr? Na, die sofort in Zucker umgewandelt werden können. Das heißt, das hochkalorische Essen, so nennt man das dann, also wo viel Zucker und viel Fett drin ist, das ist das Essen, was sofort dann in meinem Blut auch sichtbar wird und was dann die Belohnungssysteme anschaltet und sagt, hier, Aufgabe erfüllt, jetzt kannst du dich aufs Sofa zurückziehen und gemütlich verdauen. Mhm. Und wir haben natürlich aber das Problem, ne, dass heutzutage das nicht mit viel Anstrengung verbunden ist, an solches Futter ranzukommen.
Ich muss nicht jagen.
Genau, ich muss doch nicht mal vor die Tür. Ja? Also es gibt ja wunderbare Werbungen, wo man sich das anschauen kann, dass man quasi alles nach Hause bestellen kann, ohne auch nur einen einzigen Finger dafür krumm zu machen. Das heißt, ich kann mich ganz toll in so eine Dauerbelohnungssituation mit ständigem hochkalorischen Essen hineinbegeben. Und dann wird auch ständig meine HPA-Achse schön zurückgefahren in ihrer Funktion und das Adrenalin nicht ausgeschüttet, also sehr entspannt. Aber ich sage immer, das ist Selbstmedikation mit Nebenwirkung. Wenn ich die ganze Zeit hochkalorisch esse, dann habe ich eben auch viel zu viel Energie. Vor allen Dingen dann, wenn ich gar nicht dafür jagen gehen muss und gar nicht dafür Beeren sammeln gehen muss. Viel zu viel Energie zur Verfügung, die mein Körper gar nicht braucht. Und die wird dann in Speicher angelegt. Die wird in zu viel Zucker im Blut sichtbar. Und das hat die ganzen bekannten Folgen von ständiger Überernährung.
Also man könnte ja dann, wenn man das so formulieren will, sagen, der Steinzeitmensch hatte insofern guten Stress, als er den Stress auf sich genommen hat und dann war er auch wieder vorbei und er hat was dafür getan. Und wir haben eigentlich dauerhaft dann die Belohnungssituation, indem wir dann auf den Knopf drücken und lassen uns den Burger oder die Pommes kommen. Kann das dann auch zu einem Gewöhnungseffekt führen? Also dass dieses Wohlgefühl irgendwann gar nicht mehr so stark ist?
Genau, also irgendwann brauche ich immer mehr Reiz, um das Wohlgefühl herstellen zu können. Da reicht eben dann irgendwie nicht mehr eine kleine Packung Chips, sondern muss die große Packung Chips. Oder bis ich dann merke, dass ich überhaupt viele Kalorien aufgenommen habe, dann brauche ich eben sehr viele Kalorien. Das geht eben bis in die Essstörung hinein dann. Also das ist sicherlich eins der Probleme. Aber das gesunde Maß läge in der Mitte. Ne? Der Steinzeitmensch, wenn er da rausgeht zum Jagen und zum Bärensammeln, dann weiß der nicht, schaffe ich das, heute was zu kriegen? Also eventuell braucht er 3 oder 4 oder 5 Tage dafür. Da gerät er auch in Dauerstress. Ne? Das heißt, wir brauchen eigentlich das gesunde Maß an Abwechslung zwischen ich krieg, was der Körper fordert und braucht und ich muss auch was dafür tun. Mhm.
Ist das, was Sie gerade beschrieben haben, auch die Grundlage dafür, dass man beobachten kann, eine Verbindung von Traumata mit Diabetes im späteren Leben? Also ist das Stressessen sozusagen der verbindende Link?
Wenn Sie so, ja, das ist eine gute Frage. Wissen wir nicht, ob das Stressessen tatsächlich der Link ist oder ob da noch andere Faktoren mit eine Rolle spielen. Aber das ist eines der Erklärungsmuster, ne? Dass wenn ich zum Beispiel nach Traumatisierung eben eine veränderte Funktion der HPA-Achse habe, wo die Abschaltung nicht so schnell passiert. Das heißt, mein Körper, das Signal, Stress ist erfolgt, Jagen erfolgreich gewesen, gar nicht da ist, dann ist natürlich auch das, du kannst aufhören mit dem Essensignal nicht da. Ne? Das heißt, wir haben da eine enge Verbindung von, das passiert auf der Verhaltensebene, das passiert auf der Beruhigungsebene und das passiert auf der biologischen Ebene.
Michael aus Annweiler schreibt uns, kann das Burnout-Syndrom sich in unserem Körper manifestieren und nachhaltig unser psychisches und körperliches Wohlbefinden negativ über viele Jahre hinweg beeinflussen, was in der Folge unserer sozialen Interaktion, Familie, Freundschaften, Arbeitsplatz, Freizeit verändert, fragt Michael aus Annweiler, das Burnout-Syndrom.
Ja, das Burnout-Syndrom ist im Prinzip ja dasselbe Phänomen, das wir gerade schon besprochen haben, in einem anderen Definitionsgewand, wenn Sie so wollen. Burnout bezieht sich immer auf den Dauerstress, den ich durch Arbeit habe oder durch eine Beschäftigung habe. Und natürlich gilt dafür genau das Gleiche wie für jeden anderen Dauerstress, für jeden anderen chronischen Stress. Der hat immer eine biologische Seite. Das heißt, wenn ich im Burnout bin, dann kann ich genau das auch im Blut nachweisen, dass meine Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinnenachse nicht mehr so richtig Cortisol ausschüttet, wenn ich in den akuten Stress komme, dass das Adrenalin nicht richtig ausgeschüttet wird, dass Neuropeptide, Neurotrophine nicht richtig ausgeschüttet werden. Also Burnout ist eigentlich immer ein Zustand, wo wir auch das biologische Korrelat dazu sehen und auch sehen, dass das bis in die Immunantwort reingeht. Und wie bei jeder chronischen Erschöpfung ist es beim Burnout genau so. Der geht nicht von heute auf morgen vorbei, bloß weil ich jetzt die Situation, zum Beispiel den Job, der mich so ausgebrannt hat, verlasse, heißt das noch lange nicht, dass ich am nächsten Tag die ganzen körperlichen Folgen, die das gehabt hat, schon wieder los bin. Hm. Sondern ich muss dann aktiv was dafür tun, aus dieser Erschöpfung auch wieder herauszukommen.
Nochmal Interesse halber. Sie haben natürlich gesagt, Depression hat eine Ziffer in Ihrem Regelwerk.
ICD-10 nennt man das.
Hat Burnout auch eine Ziffer?
Burnout hat nicht so richtig eine Ziffer. Mhm. den kann man an verschiedenen Stellen sozusagen subsumieren, weil das im engeren Sinne kein Krankheitsbild ist, sondern auch wieder so ein Symptomkomplex wie die Fatigue. Die hat auch nicht so richtig eine eigene Ziffer. Aber ja, das ist sozusagen was in der Medizin sich ständig verändert. Wie nennen wir denn diese chronischen Erschöpfungszustände? Also im Prinzip kennen wir die in verschiedenen Formen und Farben. Eine Zeit lang hieß das zum Beispiel Sick Building Syndrome. Wir erkennen das aus verschiedensten Kontexten, dass es chronische Erschöpfungszustände gibt.
Wir hören eine nächste Frage.
Ich habe gehört, dass Noni-Früchte eine sehr gute natürliche Möglichkeit seien, Stress und Depressionen zu behandeln oder den Folgen zu begegnen. Erstens, welche Stoffe sind das? Zweitens, inwiefern unterstützen sie die Enzymbildung, die bei uns im Körper dazu einsetzt? Und inwieweit fördern sie die Zellbildung, beziehungsweise gibt es auch Nebenwirkungen?
Hier googelt der Chef noch selber. Ich habe selber noch nie was von Noni-Früchten gehört. Ich sage es jetzt mal den Hörern. Google, er sagte uns, Noni-Früchte sind Früchte des Noni-Baums, botanisch Morinda citrifolia, aus der Südsee, der oft auch als indischer Maulbeerbaum bekannt ist. Also für mich war das neu. Haben Sie eine Antwort auf diese Frage?
Ich habe durchaus eine Antwort auf die Frage, die aber nicht ganz so spezifisch für die Noni-Früchte sein wird, sondern für was nehme ich an Stoffen über die Ernährung auf. Natürlich macht das ganz, ganz viel damit, wie unser Körper der Umwelt gegenüber aufgestellt ist, ob ich die richtige Menge an Proteinen aufnehme, an Mineralstoffen, an Vitaminen und so weiter. Alles, was ich an Bausteinen für den Körper brauche, kann ich ja nur über die Ernährung letztlich aufnehmen. Und das ist deswegen überhaupt nicht egal, was ich esse. Was der Körper braucht, ist eine Vielfalt von Stoffen. Also sehr schön, finde ich, ist es eigentlich in der japanischen Ernährung erklärt. Da sagt man, zum Frühstück sollte man 30 verschiedene Sachen mit möglichst vielen verschiedenen Farben essen.
Klingt das aber auch wieder nach Stress, muss ich ehrlich sagen.
Um so ein Frühstück herzustellen, braucht man ein bisschen Arbeit, wohl wahr. Aber wichtig bei der Ernährung ist, dass man keine Mangelzustände durch einseitige Ernährung produziert, sondern sich, so wie die WHO das auch empfiehlt, die World Health Organization sich tatsächlich ausgewogen ernährt. Und da zählt eine Vielfalt von Früchten dazu, die Antioxidantien enthalten, die Enzyme enthalten, die die Zellen ein Stück weit in Proteine aufgeteilt und neu zusammengesetzt nutzen können für ihre Stoffwechselprozesse. Also die Noni-Früchte sind eine Quelle von Antioxidantien und verschiedenen anderen Stoffen unter vielen, die man zu sich nehmen kann. Wichtig ist, dass es kein Allheilmittel gibt. Es gibt nicht eine Frucht, die esse ich jeden Tag 10 Kilo davon und dann bin ich der gesündeste Mensch auf der Welt.
Wir neigen ja alle zur Selbstmedikation. Das ist ja auch in vielen Fällen was Gutes. Sie schreiben über den morgendlichen Kaffee. Wenn man so will, ist das auch eine Droge. Aber die nehmen wir zu uns ja eigentlich aus dem Grund, um uns bewusst in Stress zu versetzen. Ist so, oder?
So ist es. Denn meistens leben wir ja ein Leben, wo wir nicht einfach unserer biologischen Uhr uns überlassen können. Also heute Morgen zum Beispiel sind wir hier am Sonntagmorgen zusammengekommen. 9 Uhr ist schon zivil, ne? Aber wir sind alle beide zu einer bestimmten Zeit aufgestanden, um hier pünktlich zu sein. Und meine biologische Uhr hätte vielleicht erst um 9 Uhr gesagt, jetzt ist aber Zeit zum Aufstehen. Ne? Genau das machen wir mit dem Kaffee. Wir setzen sozusagen von außen das Signal, dass der Körper von innen noch nicht bereit ist zu geben. Schalt mal dein Tageslicht an. Schalt mal dein Energielicht an. Das tun wir deswegen so besonders gerne morgens und besonders gerne nach dem Mittagessen. Da haben wir nämlich das nächste Tief sozusagen, den nächsten Cortisolausschuss und seinen Abfall. Das heißt, mit dem Kaffee können wir ein Stück weit die biologische Uhr der realen Uhr um uns herum anpassen. Und das ist ganz nützlich. Gott sei Dank, Kaffee war ja eine Zeit lang ziemlich verschrien, dass er den Bluthochdruck fördert und so weiter und so fort. Gott sei Dank wissen wir inzwischen, so negativ ist das nicht mal
im Patienten. Im Buch klingt es sogar sehr positiv. Ich war richtig erleichtert, als ich das gelesen habe. Ich hoffe, ich kann es
auch glauben. War ich auch, ja, weil also viele Bluthochdruckpatienten kriegen immer noch die Empfehlung, sie sollen den Kaffee meiden. Das ist tatsächlich gar nicht nötig. Der Kaffee enthält neben dem Koffein, was unsere zirkadiane Rhythmik mit beeinflusst, auch sehr viele Antioxidantien, also sehr viele für den Körper schützende Stoffe. Tatsächlich ist das gar nicht so negativ, wie wir dachten.
Kann aber auch so etwas wie Koffeinismus geben, habe ich mir rausgeschrieben. Also auch eine Form der Abhängigkeit kann es durchaus auch geben. Ne?
Jedes gute Gift, wenn ich dafür zu viel genieße, also wenn ich 10 Tassen Kaffee hintereinander weg möglichst starken Espresso trinke, dann habe ich natürlich eine Adrenalinausschüttung, die entspricht einem ziemlichen Sprint. Und den möchte ich eigentlich nicht jeden Morgen hinlegen.
Die Dosis macht das Gift. Einige greifen auch zum Alkohol in der Stresssituation, weil der uns ja fälschlicherweise suggeriert, dass er entspannt, dass er angstlösend ist. Man blendet dann aus, dass Alkoholkonsum aber gewaltige Folgeprobleme verursacht.
Allerdings, vor allen Dingen ist tatsächlich Alkohol eins der wenigen Gifte, wo die Dosis zwar auch das Gift macht, nämlich da, wo ich überschreite, wie viel Alkohol mein Körper abbauen kann, wie viel Gift er entsorgen kann. Aber es ist ein Gift, an das ich mich tatsächlich nicht anpassen kann. Das heißt, ich werde nicht besser im Alkoholabbau, wenn ich viel trinke, leider. Das kann ich nicht trainieren, sondern Alkohol ist immer ein Gift. Das zeigen wirklich alle großen Studien, wo Alkohol mit angeguckt worden ist. Alkohol ist immer ein Gift, das das Leben verkürzt.
Was wissen wir über andere Nervengifte? Nikotin zum Beispiel fand ich auch sehr interessant.
Nikotin gilt auch, dass das ein Gift ist, das in jedem Fall unsere Lebenserwartung deutlich einschränkt. Also es hat auch immer fast immer negative Folgen. Nikotin ist ja letztlich ein Stoff, der bedient auch wieder körpereigene Rezeptoren, also die Empfangsstellen auf den Zellen für Signale von draußen. Und das hat was damit zu tun, dass der älteste Nervenbotenstoff, den es überhaupt gibt, den haben schon einzellige Lebewesen, das sogenannte Acetylcholin, das ist der eigentliche Stoff, der für die Nikotinrezeptoren der Partner darstellt. Und davon haben wir in so vielen Stellen im Körper was, dass wenn wir Nikotin zu uns nehmen, eben nicht nur dieser entspannende Effekt eintritt, den das Nikotin als Gegenspieler vom Adrenalin, das Acetylcholin als Gegenspieler vom Adrenalin macht. Das kennt man auch so aus dieser Vagusnervdiskussion, ne? Da ist auch der Spieler des Vagusnervs ist das Acetylcholin, sondern dass eben eine ganze Menge anderer Sachen auch passieren, unter anderem im Immunsystem, dass eben die angeborene Immunität runtergefahren wird. Mhm. Und das bedeutet, wir sind dann eben für Infekte nicht mehr so gut aufgestellt und wir sind für Tumorzellen nicht mehr so gut aufgestellt. Das heißt, Nikotin hat einen ziemlich nachhaltigen Effekt für die Entwicklung von chronischen Erkrankungen. Mhm.
Das heißt, dieser Effekt, von dem manche Leute berichten, dass Halsweh zum Beispiel weggeht, wenn sie Nikotin konsumiert haben, ist letztlich ja auch eine negative Folge, weil die natürliche Reaktion des Körpers in dem Moment runtergefahren ist.
So ist es. Also wir machen das ja gerne, dass wir, sobald wir merken, dass da ein Infekt kommt, in den ersten 6 Stunden wollen wir den am besten schon unterdrückt
haben.
Wollen wir die Symptome wegtrinken, schlucken das Aspirin, rauchen vielleicht eine Zigarette. Und genau das machen die. Die unterdrücken die angeborene Immunität, die da am Anfang den Keim, der von draußen rein will, bekämpft und auch Symptome macht. Aber wenn wir das unterdrücken, haben wir hinten raus meistens mit dem Infekt viel größere Schwierigkeiten.
Marion schreibt uns, meine Frage an die Autorin lautet, wie kann ich Cortisol gezielt senken? Haben wir, glaube ich, schon mal angedeutet, aber vielleicht gegen Ende der Sendung, jetzt kann man es nochmal vielleicht Hinweise geben.
Gezielt senken kann man das Cortisol mit jeder Form von gutem Stresstraining und mit jeder Form von guter Entspannungstechnik. Aber auch mit nachhaltig Konflikte lösen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel regelmäßig Sport machen, damit Ihr Cortisol regelmäßig rauftreiben, aber auch wieder runter, dann wird der nächste Anstrengungs-Cortisol-Anstieg nicht mehr so hoch sein wie der letzte. Wenn Sie regelmäßig meditieren, dann haben Sie insgesamt eine weniger hohe Cortisol-Anstiegssituation auf einen akuten Stress. Und wenn Sie in einer Lebenssituation leben, wo Sie ständig dieselben Konflikte durchleben und Sie das in der Psychotherapie schaffen zu bearbeiten, dann haben Sie in der Regel auch weniger hohe Cortisolwerte. Das heißt, es gibt sehr viele Wege dahin, das Cortisol zu senken. Die Frage ist in Ihrem spezifischen Fall, was treibt Ihr Cortisol denn so rauf, dass es Probleme macht? Und das ist dann anzugehen.
Und das muss man dann möglicherweise auch in Gesprächen, in Beziehungen oder auch in einer Therapie möglicherweise sogar
angehen. Ganz genau. Das muss man erstmal zusammen rausfinden. In der Regel hat man da schon so selber eine ganz gute Idee, aber es ist oft hilfreich, einen Experten, eine Expertin an der Seite zu haben, die mit einem zusammen das auseinanderklamüsert. Was ist die körperliche, was ist die seelische Seite? Wo kommt denn eigentlich der Stress her? Was sorgt dafür, dass ich Stress habe? Was für Symptome habe ich dann? Und was gibt es dafür konkret für Mittel, um das abzubauen?
Was ist mit Menschen, die ihr Leben lang wirklich unter hohem Stress gearbeitet haben? Manager zum Beispiel, sie schreiben im Buch, das Herz, ähnlich wie bei einem Sportler, gewöhnt sich irgendwie bei so einem Manager auch an diesen Dauerstresszustand. Wenn dieser Mensch jetzt aufhört zu arbeiten und plötzlich gar keinen Stress mehr hat, was kann da passieren? Was ist da das Verhängnisvolle?
Dann sehen wir oft sozusagen die Folgen davon. Ähnlich wie bei dem Hochleistungssportler zum Beispiel. Die Folgen eines zu großen Herzens ist, dass die Klappen nicht mehr so richtig schließen, weil der Muskel sie auseinanderzieht. Und dann sehen wir oft gerade so am Übergang vom Berufsleben ins Nicht-Berufsleben, dass plötzlich Herzklappen, Probleme, Bluthochdruckthemen, Blutzucker, also die metabolischen Themen, dass die plötzlich sichtbar werden. Der Schaden sozusagen plötzlich sichtbar wird in der Entspannung. Und das ist also immer eine wichtige Situation, wenn man merkt, man kommt von einer Lebensphase in die nächste, wo sich die Anforderungen und was man da dem entgegenstellt, wo sich das verändert, muss man immer genau gucken. Ne? Passiert jetzt irgendwas, was dann zeigt, da ist langfristig auch Schaden entstanden, den ich dann eben auch behandlungsmäßig angehen muss.
Also das wäre ein Hinweis, dass Menschen, die eine sehr stressige Tätigkeit haben, sich vielleicht wie bei einem Medikament da rausschleichen müssten.
In jedem Fall muss man langsam abtrainieren, ja. Ganz genau. Also so unsere seltsame Vorstellung, dass mit zack, wie alt muss man jetzt sein, 67 im Augenblick, ich verdränge das. Je länger ich lebe, desto älter, länger muss ich arbeiten. Das zack mit dem Moment, ne, wo die Rente eintritt, das andere Leben auch schon top, super etwas ist, was ich da mit vollen Armen empfangen kann und weiß, was ich da Tolles machen kann. So ist das ja nicht. Ne? Sondern wir haben eigentlich eine Situation, wo wir von diesem aktiven Leben in das weniger aktive Leben langsam physiologisch übergehen sollten, statt ruckartig von einem Moment zum nächsten.
Wir haben noch Zeit für diese sehr grundlegende Frage.
Wie wichtig ist guter Schlaf?
Ja, die ist schön kurz gestellt. Extrem wichtig. Ja. Im Schlaf regeneriert unfassbar viel. Also unser Immunsystem macht die Antikörper am liebsten, während wir schlafen. Das heißt, guter und regelmäßiger Schlaf ist extrem wichtig, damit die Stressachsen wieder auf ihren Sollwert zurückgefahren werden können und wieder gut funktionieren können für den nächsten Tag. Und da ist Pi mal Daumen. Es gibt nicht die optimale Schlaflänge für jeden, sondern man muss erholt morgens aufwachen. Das ist für den einen reicht das 6 Stunden, für den anderen sind das 9 Stunden. Das ist wieder das eigene körperliche Gefühl und Symptom, ist das, was einen führen sollte. Eine Nacht, in der man gut geschlafen hat, ist eine Nacht, nach der man erholt aufwacht.
Was kann man jetzt nach diesen 55 Minuten sagen, wenn man das zusammenfasst, der Umgang mit Stress? Also ein gutes Ziel für den gesunden Umgang mit Stress ist nicht, möglichst stressfrei zu leben. Ist das richtig?
Nee, ganz im Gegenteil, sondern den Stress gut dosiert hinzukriegen, gutes Stresstraining hinzukriegen. Und wir haben das ja so schön erkenne dich selbst genannt und damit aber gemeint, erkenne deine Symptome. Das heißt, auf die Stimme des Körpers auch zu hören. Da, wo er einem aufzeigt, man hat Grenzen überschritten. Man ist in einem Bereich, wo man sich nicht mehr wohlfühlt in seiner Haut. Da muss man sich auch genau damit beschäftigen, weil das in der Regel ganz wichtige Zeichen sind, die einem chronische Überlastung anzeigen. Und chronische Überlastung ist das, was auch chronische Folgen hat. Das heißt, da wird es dann Zeit, wirklich was zu tun.
Also wenn ich zum Beispiel beobachte, dass mein Schlaf sich verändert, ist das schon mal ein erstes Zeichen, genau, wo ich genauer hinschauen sollte?
Auf meinen Schlaf sollte ich gucken, auf meine Bewegung sollte ich gucken, auf meine Ernährung sollte ich gucken und auf meine Beziehungen sollte ich gucken.
Ja, das sind die 5 for Life, die 5 fürs Leben.
Das habe ich, glaube ich, nur 4 genannt.
Ja. Aber ja. Ja, also Bewegung schreiben Sie. Bewegung ist klar. Genau. Sport ist der positive Stress, der uns fordert und der uns ein bisschen fitter macht. Ernährung haben Sie auch gesagt. Schlaf. Eine dieser 5 ist aber auch die Beschäftigung. Was ist mit Beschäftigung
gemeint? Etwas Sinnvolles tun, ganz genau. Ja, also Beschäftigung bedeutet ja nicht nur, ich mache was, sondern ich mache etwas, was mir Freude macht, was einen Sinn ergibt, was etwas produziert, worauf ich stolz sein kann. Also das ist neben den Beziehungen sicher psychosozial mit der wichtigste Faktor für ein gesundes Leben.
Was wäre denn ein Kriterium, wenn jemand all diese Dinge an sich beobachtet und wenn er möglicherweise Veränderungen beobachtet, ab wann sollte man sagen, ich suche mir jetzt professionelle Hilfe oder ich suche mir Hilfe, wie sollte ich da vorgehen?
Ja, das wird ja immer so ein bisschen behauptet, dass man ja professionelle Hilfe gar nicht findet, wenn man anfängt, die zu suchen. Das stimmt so nicht. Wir haben tatsächlich in Deutschland eine tolle Situation. Erstens mal zahlen Krankenkassen professionelle Hilfe im Sinne der Psychotherapie, im Sinne der Physiotherapie, im Sinne der Entspannungstechniken und so weiter. Und zweitens haben wir die höchste Dichte an Leuten, die das anbieten, fast weltweit. Das heißt, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Es ist tatsächlich wichtig, dass man sich auf die Suche macht. Die Suche kann zum Beispiel heißen, ich rufe mal meine Krankenkasse an und frage, was gibt es denn für Entspannungstechniken, die ich lernen kann, die unterstützen. Das kann bedeuten, ich gehe mal ins Internet und gehe vielleicht auf die Arzt- und Psychotherapeuten-Suchenseite der Ärztekammer und gucke, wer in meiner Nähe bietet denn eine Psychotherapie zum Beispiel an. Und dann einfach mal hinzugehen. Denn einen ersten Termin kriegt man immer. Und das muss ja auch irgendwie passen. Die Person, mit der ich das mache, die muss zu mir passen. Und das einfach auszuprobieren, sich zu trauen, das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt.
Noch mit dem Augenzwinkern zum Schluss gefragt. Bei welchem der Anti-Stress-Tipps oder Hinweise im Buch fällt es denn der Stressexpertin Eva Peters selber am schwersten, den zu befolgen?
Ja, wir haben ganz am Anfang im Vorgeplänkel jetzt ein bisschen drüber gesprochen, dass das kein Ratgeber ist, den ich da geschrieben habe. Genau deswegen, weil Rat ja meistens was ist, was wir uns entweder holen, um es nicht zu befolgen oder um es zu befolgen, weil wir schon wussten, dass das eine gute Sache ist. Und meinen eigenen Rat befolge ich öfters mal nicht. Also vor allen Dingen dann mir Hilfe zu holen, wenn ich sie gerade mal brauche, weil meistens habe ich dann auch so viel zu tun, dass ich da gar nicht dazu komme. Also da muss ich mir manchmal auf die Finger klopfen und sagen, du darfst auch Hilfe annehmen.
Professor Dr. Eva Peters, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und den Besuch in Saarbrücken. Dankeschön. Stress verstehen, wenn Körper und Psyche Alarm schlagen, ist der Titel des Buches. 223 Seiten kosten 18 Euro. Die drei Buchgewinner werden von uns benachrichtigt. Kommende Woche ist hier Gastgeberin meine liebe Kollegin Sonja Marx und ihr Gast ist die Autorin Stefanie von Wietersheim. Die beiden sprechen über vergessene Heldinnen, über Frauen, die Geschichte schrieben und trotzdem unsichtbar blieben. Das Buch erzählt die fast vergessenen Geschichten von Frauen aus Politik, Wirtschaft und Kultur, die Großes geleistet haben, dafür aber kaum gewürdigt würden. Sie ist Journalistin, Bestsellerautorin, schreibt über Kultur, Reisen, Mode und veröffentlichte Bücher, unter anderem zu den Themen Frauen und ihre Refugien, Mütter und Töchter und Irans Töchter. Stefanie von Wietersheim hier also unser Gast in der kommenden Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.
Soweit Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Die USA haben im Zweiten Weltkrieg eine Stinkbombe erfunden, die nach Fäkalien riecht. Fanden die Idee dann aber doch blöd, weil die Person, die gesprayt hat, dann auch gestunken hat.
Die NASA sucht einen Dosenöffner. Eine Sonde hat auf einem Asteroiden Staub gesammelt, aber die Dose, wo der drin ist, ist so safe, dass sie nicht mehr aufgeht.
Heringe kommunizieren übers Pupsen und wurden deshalb schon mal für feindliche U-Boote gehalten.
Und welche Funfacts geistern dir so durch den Kopf?
Bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft gibt's aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Nerdthemen, Kurioses, nützes und unnützes Wissen für jede Gelegenheit.
Fakt wie der Fakt und ab wie abgefahren.
Fakt ab.
Fakt ab.
Jeden Freitag.
Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.